Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersen mit den Wildgänsen. So einen richtig großen Fluss hatte Nils noch nie gesehen. Er macht Bekanntschaft mit dem Dalelf und erfährt seine Geschichte. Es ist Freitag, der 29. April. An diesem Tage bekam Nils Holgersen das südliche Dalarne zu sehen. Die wilden Gänse lenkten ihren Flug über das gewaltige Grubenfeld von Gänseberg, über die großen Anlagen bei Ludovica, über das Eisenwerk und das alte verlassene Werk von Grängshammer, bis ganz hinauf zu den Ebenen von Stora Tuna und dem Dalelf. Als Nils zu Anfang der Fahrt hinter jedem Bergrücken in Fabrik Schornsteine aufragen sah, meinte er, das Ganze sei wie Westmannland. Als er aber über den großen Elf kam, sollte er etwas Neues kennenlernen. Es war der erste richtige Fluss, den der Junge sah, und es machte einen gewaltigen Eindruck auf ihn, diese große, breite Wassermasse durch das Land dahingleiten zu sehen. Als die Wildgänse die Floßbrücke von Torsong erreicht hatten, machten sie kehrt und flogen nach Nordwesten an dem Elf entlang, als wollten sie ihn zum Wegweiser benutzen. Der Junge saß da und schaute auf die Ufer hinab, wo eine ganze Strecke lang ein Gebäude neben dem anderen lag. Er sah den großen Wasserfall bei Domnarfjet und Kvarnsveden, und die großen Fabriken, die er zu treiben hatte. Er sah die Floßbrücken, die auf dem Elf ruhten, die Fähren, die er zu tragen hatte, die Balken, die er von dannen führte, die Eisenbahnen, die an ihm entlang liefen oder quer über ihn hinweg, und nach wurde ihm klar, was für ein großes, merkwürdiges Gewässer dies war. Der Elf machte einen großen Bogen nach Norden. In der Krümmung war es öde und menschenleer, und die Wildgänse ließen sich auf einer Wiese nieder, um zu grasen. Der Junge lief von ihnen fort bis ganz an den Abhang, um den Elf zu betrachten, der in einem breiten Bett tief unter ihm dahinfloss. Eine Landstraße führte ganz an den Elf heran, und die Reisenden wurden auf einer Fähre übergesetzt. Das war etwas Neues für Nils, und es belustigte ihn, es anzusehen. Aber plötzlich wurde er von einer schrecklichen Müdigkeit befallen. »Ich muss ein wenig schlafen. Ich habe die ganze Nacht ja kaum ein Auge geschlossen«, dachte er, und kroch in einen dichten Grasbüschel hinein, verbarg sich, so gut er konnte, unter Gras und Stroh und schlief ein. Er erwachte davon, dass er einige Menschen, die auf der Wiese saßen, sprechen hörte. Sie waren auf der Landstraße gekommen, konnten aber nicht über den Elf gesetzt werden, weil große Eisstücke stromabwärts schwammen und die Überfahrt hinderten. Während sie warteten, gingen sie auf die Wiese, setzten sich dorthin und redeten darüber, wie beschwerlich es doch mit dem Elf sei. »Ich möchte wohl wissen, ob wir in diesem Jahr wieder eine solche Überschwemmung haben werden wie im vergangenen«, sagte ein Bauer. »Da ging der Elf daheim bei uns bis ganz an die Telefonstangen hinauf und nahm unsere ganze Floßbrücke mit fort.« »Im vergangenen Jahr hat er in unserer Gegend keinen sonderlichen Schaden angerichtet«, sagte ein anderer, »aber das Jahr vorher nahm er mir eine ganze Scheune voll Heu weg.« »Nie vergesse ich die Nacht, als er die große Brücke bei Domnarfjet zerstörte«, warf ein Eisenbahnarbeiter dazwischen. »In der Nacht hat niemand auf dem ganzen Werk ein Auge geschlossen.« »Freilich richtete der Elf viel Schaden an«, sagte ein großer, stattlicher Mann. Aber wenn ich euch so schlecht von ihm reden höre, kann ich nicht umhin, an den Propst daheim zu denken. Es war ein Fest im Hause des Propstes, und die Leute saßen da und beklagten sich über den Elf, genauso wie ihr es jetzt tut. Da aber wurde der Propst ganz zornig und sagte, er wolle uns eine Geschichte erzählen. Und als er geendet hatte, war da niemand, der auch nur ein böses Wort über den Dalelf hätte sagen können. Und ich möchte wohl wissen, ob es euch nicht ebenso ergangen wäret, wenn ihr dabei gewesen wäret. Als die Wartenden das hörten, wollten sie wissen, was der Propst von dem Elf gesagt hatte. Und der Bauer erzählte dann die Geschichte, so gut er sich ihrer entsinnen konnte. Oben an der norwegischen Grenze, da lag ein Bergsee. Dem entströmte ein Bach, der gleich von Anfang an trotzig und heftig war. So klein er war, wurde er doch Stora, der große Bach, genannt, weil es so aussah, als könnte etwas Tüchtiges aus ihm werden. Gleich, als er aus dem See herauskam, warf er einen Blick um sich. Er wollte sehen, welche Richtung er am besten einschlagen sollte. Aber es war im Grund kein ermunternder Anblick, der ihm da entgegentrat. Rechts, links und geradeaus war nichts zu sehen als waldbedeckte Bergrücken, die nach und nach in kahle Felswände übergingen und sich allmählich zu hohen Berggipfeln erhoben. Der Stora warf einen Blick nach links. Dort hatte er den Langfeld mit den Djupgrasstöt, Barfolkhangna und Storvetteshangna. Er sah gegen Norden, dort hatte er den Näsfjeld, im Osten stand der Nipfjeld und im Süden der Stetian. Er war nahe daran zu denken, ob es nicht am klügsten sei, wieder in den See zurückzukehren. Aber dann fand er, dass er doch wenigstens einen Versuch machen müsse, den Weg zum Meer zu finden, und so machte er sich denn auf die Wanderschaft. Es ist leicht zu verstehen, dass es ein hartes Stück Arbeit war, sich den Weg durch dieses wilde Bergland zu bahnen. Lag ihm nichts weiter im Wege, so war da doch immer der Wald. Er musste eine Fichte nach der anderen umreißen, um sich freien Lauf zu schaffen. Am mächtigsten und stärksten war er im Frühling, wenn der erste Zufluss kam und ihn mit Schneewasser aus den Tannenwäldern speiste. Und wenn dann der Zufluss aus den Bergen ihn mit Gebirgswasser füllte, dann sammelte er seine ganze Kraft und stürzte dahin, fegte Steine und Erde zur Seite und grub sich durch Sandrücken. Auch im Herbst konnte er eine tüchtige Arbeit schaffen, wenn ihn der Herbstregen gestärkt hatte. Eines schönen Tages, als der Stora wie gewöhnlich geschäftig dabei war, sich einen Weg zu bahnen, hörte er plötzlich ein Bubbeln und Brausen rechts vor sich, weit weg im Walde. Er lauschte so eifrig, dass er fast stillstand. »Was in aller Welt kann das sein?« fragte er sich. Der Wald, der rings um ihn her stand, konnte sich nicht enthalten, sich ein wenig lustig über ihn zu machen. »Du bildest dir wohl ein, dass du ganz allein auf der Welt bist«, sagte er, »aber ich kann dir erzählen, dass der, den du da brausen hörst, niemand anders ist als der Gröfelhaar aus dem Gröfelsee. Der hat sich gerade durch ein schönes Tal hindurchgegraben und kommt wohl ebenso schnell wie du an das Meer.« Aber der Stora hatte seinen eigenen Kopf. Und als er diese Antwort erhielt, sagte er, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, Der Gröveler ist nur ein armseliges Ding, das ich nicht allein helfen kann. Grüße ihn von mir und sage, der Storer aus dem Wernsee sei auf dem Weg ans Meer. Ich würde mich gern seiner annehmen und ihm weiterhelfen, wenn er sich mir anschließen will. Du bist ein tüchtiger Bursche, so klein du bist, sagte der Wald. Ich will dem Gröveler erst gerne deinen Gruß überbringen, aber ich bin nicht sicher, dass er sich darüber freuen wird. Am nächsten Tage stand der Wald da und sollte von dem Gröveler grüßen und sagen, er habe so schwer zu kämpfen, dass er sich freue, Hilfe zu erhalten. Er werde schon kommen und sich mit dem Storer vereinigen, sobald er könne. Nun ging es natürlich noch schneller mit dem Storer, und es währte nicht lange, bis er sich so weit vorwärts gearbeitet hatte, dass er einen langen, schmalen, schönen See erblickte, in dem sich der Iterberg und der Stetian widerspiegelten. »Was ist denn das?« sagte er. Und wieder war er nah daran, vor Staunen stillzustehen. »Ich habe mich doch nicht so töricht benommen, dass ich wieder nach dem Wannsee zurückgekommen bin?« Aber der Wald, der zu dieser Zeit überall zugegen war, antwortete sogleich, »Nein, du bist nicht nach dem Wannsee zurückgekommen. Das ist der Idresee, der mit Wasser aus dem Sönderelf angefüllt ist. Das ist ein tüchtiger Elf. Er ist eben damit fertig geworden, den See zu machen, und ist nun dabei, sich einen Ablauf aus ihm zu schaffen.« Als der Storer das hörte, sagte er sofort zu dem Walde, »Du, der du überall vordringst, willst du nicht den Sönderelf grüßen und ihm sagen, der Storer aus dem Wannsee sei gekommen? Falls er mich durch den See laufen lassen will, werde ich zum Dank den Elf mit mir an das Meer hinausnehmen. Du kannst ihm sagen, er brauche sich keine Sorge zu machen, wie er vorwärts kommen soll. Das werde ich schon einrichten.« »Ich will deinen Vorschlag gern überbringen«, sagte der Wald. »Aber ich glaube nicht, dass der Sönderelf darauf eingeht, denn der ist ebenso mächtig wie du.« Aber am nächsten Tag konnte der Wald erzählen, dass der Sönderelf ebenfalls ermüdet sei, sich seinen Weg alleine zu bahnen, und dass er bereit sei, sich mit dem Storer zu vereinen. Der Bach lief nun durch den See und fuhr dann fort, mit dem Wald und den Bergen zu kämpfen, so wie bisher. Eine Weile ging alles gut, aber dann kam er in ein Gebirgstal. Das war so fest verschlossen, dass er keinen Ausweg zu finden vermochte. Der Storer lag da und schäumte vor Wut, und als der Wald das hörte, wie rasend er war, sagte er, »Nun ist es doch wohl aus mit dir.« »Aus mit mir?« sagte der Storer. »Nein, ich bin nur eifrig beschäftigt mit deiner Großtat. Ich will versuchen, ob ich nicht ebenso gut wie der Sönderelf einen See machen kann.« Und dann begann er, den Serener-See zu füllen, und das war die Arbeit eines ganzen Sommers. Allmählich, als das Wasser im See stieg, wurde der Storer höher in die Höhe gehoben, und schließlich brach er sich einen Ausweg nach Süden zu. Als er glücklich aus der Klemme herausgekommen war, hörte er eines Tages ein mächtiges Sausen und Brausen links vor sich. Ein so mächtiges Brausen hatte er noch nie im Walde gehört, und er fragte gleich, was das sei. Der Wald war wie gewöhnlich sogleich mit der Antwort bei der Hand. »Das ist der vierte Elf«, sagte er. »Kannst du hören, wie er braust und schäumt? Er ist auf dem Wege zum Meer hinaus.« »Falls du so weit reichst, dass ich der Elf hören kann«, sagte der Sora, So grüße bitte den armseligen Elf und sage, der Soraa aus dem Wannsee erbietet sich, ihn mit an das Meer hinauszunehmen, aber unter der Bedingung, dass er meinen Namen annimmt und sich gehorsam in mein Flussbett legt. Du kannst doch nicht glauben, dass der vierte Elf es aufgeben wird, die Reise auf eigene Hand zu machen, sagte der Wald. Am nächsten Tage aber musste er zugestehen, dass auch der vierte Elf müde sei, sich seinen Weg zu graben, und dass er sich bereit erkläre, sich mit dem Soraa zu vereinen. Und nun ging es beständig vorwärts mit dem Soraa. Er war freilich nicht so groß, wie man hätte erwarten sollen, da er so viele Hilfskräfte zu sich gezogen hatte, aber stolz war er. Er schritt fast in lauter Wasserfällen dahin, und mit mächtigem Dröhnen rief er alles zu sich, was im Wald buddelte und brauste, wenn es auch nichts weiter war als ein kleiner Frühlingsbach. Eines Tages hörte er weit, weit nach Westen zu etwas brausen, und als er den Wald fragte, wer da sei, erhielt er die Antwort, das sei der Fulu-Elf, der Wasser von dem Fulu-Berg aufnehme und bereits eine lange und breite Rinne gegraben habe. Sobald der Soraa-Elf das erfuhr, entsandte er seinen gewohnten Gruß, und der Wald übernahm es wie gewöhnlich, ihn auszurichten. Am nächsten Tag kam er mit der Antwort vom Fulu-Elf. »Sag dem Soraa«, hatte der Elf geantwortet, »dass ich seine Hilfe durchaus nicht wünsche. Es hätte sich besser für mich als für den Soraa geziemt, einen solchen Gruß zu senden, da ich der Mächtigere von uns beiden bin und ich sicher zuerst an das Meer gelangen werde.« Kaum hatte der Soraa den Bescheid erhalten, als er seine Antwort schon bereit hatte. »Willst du dem Fulu-Elf sofort bestellen«, sagte er zu dem Wald, »dass ich ihn zum Kampf herausfordere? Hält er sich für mächtiger als mich, so muss er es beweisen, indem er mit mir um die Wette läuft. Wer zuerst ans Meer kommt, hat gewonnen.« Als der Fulu-Elf diesen Gruß bekam, antwortete er, »Ich habe nichts dem Soraa auszustehen, und ich wäre meinen Weg am liebsten in Ruhe und Frieden gewandert. Aber ich kann auf so viel Hilfe vom Fuluberg rechnen, dass es feige von mir sein würde, wenn ich die Herausforderung nicht annehmen wollte.« Und so begannen die beiden Ströme ihren Wettlauf. Sie brausten mit noch größerer Eile als bisher dahin und hatten weder Sommer noch Winterruhe. Aber es schien, als sollte der Soraa bereuen, dass er so verwegen gewesen und Fulu-Elf herausgefordert hatte, denn ihm trat ein Hindernis in den Weg, das nah daran war, ihm zu mächtig zu werden. Es war ein Berg, der ihm im Wege lag, so dass er nur durch einen engen Spalt weitergelangen konnte. Er machte sich ganz dünn und ging in reißenden Wasserfällen vor, aber er musste viele Jahre feilen und bohren, bis er den Spalt zu einer einigermaßen breiten Rinne erweitert hatte. Während all der Zeit fragte der Soraa den Wald mindestens alle halbe Jahr einmal, wie es dem Fulu-Elf ergehe. »Dem Elf geht es so gut, wie man es nur wünschen kann«, sagte der Wald. »Er hat sich jetzt mit dem Gör-Elf vereint, der das Wasser aus den norwegischen Bergen aufnimmt.« Ein anderes Mal, als der Soraa nach dem Elf fragte, antwortete der Wald, »Um den brauchst du nicht besorgt zu sein. Der hat den ganzen Hormundsee mitgenommen.« Aber auf den Hormundsee hatte der Soraa selbst gerechnet, und als er nun hörte, dass der mit dem Fulu-Elf gegangen war, wurde er so wütend, dass er sich endlich durch Drängslet Bahn brach und so wild und schäumend dahinstürzte, dass er mehr Wald und Erde mit fortriss als nötig gewesen wäre. Es war gerade Frühling, und er überschwemmte die ganze Gegend zwischen dem Hückeberg und dem Weserberg, und ehe er sich wieder beruhigte, hatte er die Gegend geschaffen, die das Elftal heißt. »Ich möchte wohl wissen, was der Fulu-Elf hierzu sagt«, fragte der Storaa den Wald. Der Fulu-Elf hatte währenddessen Transrand und Lima ausgegraben, aber nun hatte er ziemlich lange vor dem Limit gestanden und nach einem Ausweg gesucht, da er nicht wagte, sich den steilen Berg dort hinabzustürzen. Als er aber erfuhr, dass sich der Storaa seinen Weg durch Drängslet gebrochen und das Elftal ausgegraben hatte, konnte er nicht länger stillstehen, und dann warf er sich dem Limit vor Senep. Das war ein mächtiger Sprung, aber der Elf kam wohlbehalten unten an, und nun geriet er wirklich in Eile. Er grub Malung und Herna aus, und es gelang ihm, den Vana zu überreden, sich mit ihm zu vereinen, obwohl der ganze 14 Meilen lang war und auf eigene Hand den ganzen Venya-See ausgegraben hatte. Von Zeit zu Zeit hörte er ein mächtiges Brausen. »Jetzt, glaube ich, kann ich hören, dass sich der Storaa ins Meer stürzt«, sagte er. »Nein«, erwiderte der Wald, »es ist wohl der Storaa, den du hörst, aber bis ans Meer ist er noch nicht gelangt. Nun hat er den Orsa-See und den Skattung mitbekommen. Daher ist er so übermütig geworden, dass er sich vorgenommen hat, den ganzen Siljan zu füllen.« Das war eine erfreuliche Nachricht für den Fulu-Elf. Der dachte, wenn sich der Storaa erst in das Siljantal verirrt hat, so wird er dort eingeschlossen sein wie in einem Gefängnis, und dann würde er schon vor dem Storaa ans Meer hinaus gelangen. Nun konnte der Fulu-Elf seine Sache also etwas ruhiger angehen. Im Frühling verrichtete er sein härtestes Stück Arbeit. Da stieg er hoch über Baumwipfel und Sandrücken empor, und wo er vorgegangen war, hinterließ er ein geräumiges Tal. So ging sein Weg von Serna bis Nars und von Nars bis Floda. Von Floda kam er nach Gagnef. Hier befand sich bereits seine Ebene. Die Berge hatten sich so weit zurückgezogen, und der Fulu-Elf hatte so wenig Schwierigkeiten, vorwärts zu gelangen, dass er seine ganze bisherige Geschäftigkeit vergaß und sich spielend in allen möglichen Windungen und Biegungen dahinschlängelte, fast als sei er ein kleiner Bach gewesen. Hatte aber der Fulu-Elf den Storaa vergessen? So hatte der Storaa den Fulu-Elf wahrlich nicht vergessen. Jeden Tag mühte er sich ab, den Siljansee zu füllen, um nach der einen oder anderen Richtung aus ihm herauszukommen. Aber er lag vor ihm wie ein unermesslich großes Gefäß und schien sich niemals füllen zu lassen. Zuweilen glaubte er, dass er gezwungen sein würde, den Gesunderberg selbst unter Wasser zu setzen, um aus seinem Gefängnis zu entkommen. Er versuchte, bei Rettwig durchzubrechen, da stand aber der Leralsberg im Wege, und schließlich kam er unten bei Lexand heraus. »Sag dem Fulu-Elf nichts davon, dass ich herausgekommen bin«, sagte der Storaa zum Wald, und der Wald versprach ihm zu schweigen. Der Storaa nahm den Insjö im Vorbeifahren mit, und stolz und mächtig schritt er durch Gagnef. Als der Storaa in die Nähe von Teljelgen in Gagnef kam, erblickte er einen Elf, der breit und prachtvoll daherkam, mit hellem schimmerndem Wasser und der Wälder und Sandrücken, die im Wege standen, so leicht beiseite schob, als wäre es das reine Kinderspiel. »Was für ein prachtvoller Elf ist denn das?« fragte der Storaa. Aber nun traf es sich so, dass der Fulu-Elf genau nach demselben fragte. Was für ein Elf ist denn das, der da so stolz und mächtig einherkommt? Nie hätte ich geglaubt, dass ich einen Elf mit einer solchen Stärke und Macht durch das Land würde schreiten sehen.« Da lachte der Wald so laut, dass beide Flüsse es hören konnten. Da ihr nun beide, der Stora-A und der Fulu-Elf, gute Worte übereinander habt fallen lassen, so finde ich, euch dürfte nichts verhindern, euch miteinander zu vereinen und euch in Gemeinschaft euren Weg an das Meer zu bahnen. Dieser Vorschlag schien den beiden Flüssen zu gefallen. Da war nur das eine Hindernis, dass keiner von beiden seinen eigenen Namen aufgeben und den des anderen annehmen wollte. Es war kurz davor, dass nichts aus der Verbindung zwischen ihnen geworden wäre. Da aber kam der Wald auf den Gedanken, den Vorschlag zu machen, dass sie einen neuen Namen annehmen sollten, der keinem von beiden gehörte. Darauf gingen sie beide ein, und sie ernannten den Wald zum Namensgeber. Und der bestimmte nun, dass der Stora-A seinen Namen ablegen und sich Östredal-Elf nennen sollte, und dass der Fulu-Elf den seinen ablegen und sich Westre-Elf nennen sollte. Und wenn sie sich jetzt vereint hatten, sollten sie schlecht und recht Dal-Elf heißen. Und nun, wo die beiden Flüsse sich vereint hatten, schritten sie mit einer Macht dahin, der nichts zu widerstehen vermochte. Sie ebneten den Erdboden in Stora-Tuna, so dass er glatt wurde wie ein Hofplatz. Sie stürzten den Wasserfall bei Kvarnsveden und Dormarsvik hinab, ohne sich zu besinnen. Und als sie in die Nähe des Sees Run kamen, zogen sie ihn ein und zwangen alle Gewässer in der Umgebung, sich mit ihnen zu vereinen. Und dann zogen sie, ohne sonderlichen Widerstand zu begegnen, gen Osten an das Meer und breiteten sich zu ganzen Seen aus. Sie gewannen große Ehre und Ansehen bei Söderfors und ebenso bei Alfkarleby, und endlich gelangten sie ans Meer hinaus. Als sie eben im Begriff waren, sich ins Meer zu stürzen, mussten sie an ihren langen Wettstreit und an all die Mühe und Beschwerden denken, die sie gehabt hatten. Sie fühlten sich jetzt alt und müde und konnten nicht begreifen, wie sie in ihrer Jugend so bereit zu Kampf und Wettstreit gewesen waren. Sie fragten sich selbst, welchen Zweck dies alles eigentlich gehabt hatte. Aber sie erhielten keine Antwort auf ihre Frage, denn der Wald war hoch oben im Lande stehen geblieben, und sie selbst konnte nicht in ihr Bett zurückgehen und sehen, wie die Menschen überall vorgedrungen waren, wo sie Bahn gebrochen hatten, wie ein Kirschspiel nach dem anderen längs den Seen des Östredal-Elf und in den Tälern des Westredal-Elf emporgeschossen war, wie es in der ganzen Landschaft nichts weiter gab als einsame Wälder und öde Berge, ausgenommen da, wo sie in ihrem gewaltigen Wettschreit vorgeschritten waren.